Liebe Hörerinnen und Hörer, heute habe ich einen Studiogast, der in besonderer Weise über das berichten kann, was Gott in aller Welt tut. Darum haben wir auch über unsere Sendung geschrieben, Gottes Reich wächst in aller Welt. Mein Gesprächspartner ist Pfarrer Winrich Schäffbuch aus Stuttgart, Leiter der christlichen Organisationen Hilfe für Brüder, christliche Fachkräfte international und Co-Workers international. Was sich hinter diesen Namen verbirgt, wollen wir Ihnen sagen im Verlauf der Sendung. Manche werden das schon wissen, aber ich denke, dass wir Ihnen eine Vielzahl von Informationen bringen können, die Sie so vielleicht noch nicht gehört haben. Ich kenne Pfarrer Schäffbuch seit vielen Jahren. Wir sind uns brüderlich verbunden. Ich hoffe, Sie stoßen sich darum auch nicht an unserem brüderlichen Du. Winrich, du kommst gerade aus dem Ausland. Du bist eigentlich ständig auf Achse. Wo warst du noch nicht? Aber lass uns wissen, was war das letzte Reiseziel?
Das letzte Reiseziel war Uganda. Es ist erstaunlich, was Gott dort tut, in abgelegenen Regionen, auch an den Grenzgebieten im Kongo. Man kann sich nur freuen, dass wir einen lebendigen Herrn Jesus Christus haben.
Nun heißt es ja immer, Afrika, da ist alle Hilfe umsonst, das wird doch nichts. Gibt es so einen Afrika-Pessimismus?
Ja. Also in der Tat wirklich wahr. Es ist hoffnungslos. Nun ist ein Leben ohne Christus nicht überhaupt hoffnungslos. Das ist auch mit unserer Welt sicher so. Aber es ist erstaunlich, wo das Evangelium hinkommt. Da werden Menschen verändert, da geschieht Hoffnung, da geschieht Neues, da geschieht Aufbruch.
Ich bin vor Jahren in Uganda durch Dörfer gereist. Da gab es nur Großeltern und Kinder. Die mittlere Generation war weg durch Bürgerkrieg und AIDS. Hat sich das inzwischen gebessert?
Nein, es ist tatsächlich noch so, dass auch in Malawi und in Mosambik so. Man kann sagen, in den nächsten 4 Jahren wird jeder 5. Mitarbeiter sterben, gerade in den Altersgruppen von 18 bis 35. Das ist im Grunde eine schreckliche Sache. Aber es ist ja dann erstaunlich, wenn Christen einen anderen Lebensstil haben. Und dann sagen wir, brechen mit diesen Volksgewohnheiten, auch mit all den schlechten Sitten, die hier ja Ursache sind, diese ganzen Seuche.
Du sprichst eben davon, dass auch jeder 5. Mitarbeiter oder jeder 4., wie war das, Mitarbeiter krank ist?
In Krankenhäusern besonders, dachte ich jetzt gerade, in Mosambik hat mich ein Arzt von uns, der dort arbeitet, und auf den Friedhof geführt. Und wenn man da die Totentafeln sieht, ist schon erschütternd. Lauter junge Leute und keiner spricht darüber. Ist so schlimm.
Haben die sich denn die Krankheit zugezogen, noch bevor sie gläubig wurden oder doch schon als Christen?
Ja, also es gibt natürlich in diesen Ländern, gerade in Mosambik und Malawi, auch das Schreckliche, dass natürlich die Volkssitten so furchtbar sind. In diesen beiden Ländern ist es üblich, dass die Mädchen, kaum sind sie pubertär geschlechtsreif, müssen sie mit ihrem Onkel schlafen. Und damit fängt jedes Kind schon AIDS. Da ist nicht der Vater die Bezugsperson der Familie und so kommt, sie werden alle schon in der Unsittlichkeit erzogen. Das ist Volksgewohnheit. Und es ist so wichtig, dass das Evangelium von Jesus die Menschen herausführt, die jungen Menschen, die hier in eine ganz schreckliche Gebundenheit hineingeführt werden. Man muss das mit dem Namen nennen, wie furchtbar diese Kultursitten auch sein können, Menschenleben zerstören.
Und dann gibt es ja Anthropologen, Wissenschaftler, die uns Christen immer den Vorwurf machen, wir würden diese so guten und stabilen Volkssitten zerstören.
Ja, diese Anthropologen, die muss man schon dann auch fragen, was sie selbst noch dazu beitragen, die ja auch sehr viel Unheil oft noch hineintragen. Wir wollen das achten an einem Volk, was wirklich schön ist und wertvoll und ihre Gebräuche, so wie wir das ja auch in unserem eigenen Volk kennen. Aber wenn man in Afrika etwa an den schrecklichen Brauch, ich muss davon reden, von der Beschneidung der Frauen rede, was das für eine grässliche Sache ist, etwa im Somaliland, in Äthiopien, wo die Frauen, die können ja gar keine Kinder mehr gebären. Und eine Mitarbeiterin von uns bildet dort einheimische Hebammen aus. Und da darf keiner gegen diese schreckliche Zerstörung des Körpers der Frauen reden. Das ist schlimm, wie Religion und Kultur Menschenleben auch zerstören kann.
Ja, was kann man dann tatsächlich machen?
Es ist ganz arg schwer, weil natürlich auch die Christen oft sehr schwach sind. Man muss sie sehr ermutigen, dass wirklich in der Freiheit des Heiligen Geistes hier neue Bräuche gelebt werden, so wie es uns Jesus im Neuen Testament gelehrt hat, dass der Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist und sich frei macht von der Herrschaft und der Knechtschaft unter Menschen.
Jetzt haben wir mehrere Länder genannt. Gehen wir doch mal ein bisschen durch. Was können deine Organisationen dort bewirken? Was macht ihr in Uganda?
Also wir können sehr wenig bewirken. Wir arbeiten ausschließlich mit den Christen vor Ort. Und das ist das Wichtige. Die Christen vor Ort, das sind die Superleute. Die haben ihre Verantwortung vor Gott. Und da, wo schon etwas los ist, wo ein Feuer brennt, legen wir noch ein paar Kohlen dazu. Und wir schicken unsere Leute zu den Christen vor Ort und unter die Leitung der Christen vor Ort.
Sind das nun, eben war das Stichwort Krankenhäuser, beschränkt sich das auf Krankenhäuser oder auch andere Institutionen?
Beschränkt sich auf alles, was diese Christen brauchen. Also damit ist alles möglich. Wir helfen natürlich in materiellen Dingen, im Hunger, in der Ausbildung, Frage, in schulischen Dingen, in der Studentenmission, in dem Gemeindeaufbau, was nötig ist, Gesangbücher. Und das sollen diese Christen vor Ort selber bestimmen. Und wenn sie Personen zur Mitarbeit brauchen, dann entsenden wir die nötigen Fachkräfte, aber nur um die Einheimischen auszubilden und zuzurüsten für ihre Aufgaben. Es ist ja eine ganz große Not. Wir haben auch im christlichen Bereich oft diese Christen vor Ort entwürdigt. Wir haben ihnen etwas vorgesetzt. Und weil wir das Geld gegeben haben, mussten diese armen Leute tun, was wir wollten. Und wir haben das Prinzip umgekehrt und sagen, die Leute sollen sagen, was wichtig ist. Und wir prüfen es, ob es einen Sinn hat, dann helfen wir ihnen.
Also wir war jetzt in einem Falle die herkömmlichen Missionsgemeinschaften und Kirchen, haben Geld gegeben und dann erwartet, dass man in Afrika nach ihrer Pfeife tanzt. Das andere Wir meint also jetzt die Organisationen,
richtig,
die du vertrittst.
Richtig.
Sprechen wir ein bisschen darüber. Also Hilfe für Brüder, was ist das?
Jesus hat ja gesagt, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Davon haben wir auch diesen Titel. Das ist natürlich die Schwester mit eingeschlossen. Jesus hat ja nicht nur an Männer gedacht. Aber es geht um die vergessenen Christen in der Welt. Und das ist ja eine Tragik, dass wir von vielen lebendigen Christengemeinden der Welt gar nichts wissen. Und die tun einen ganz treuen Dienst. Und die, die keine Verbindung zu uns nach Deutschland haben, die interessieren uns. Und die wollen wir helfen. Die leisten Heldenhaftes, obwohl sie in ganz großer Armut sind. Und da können wir oft mit kleinen Hilfen schon viel erreichen. Sie ermutigen in ihren Aktionen.
Zum Beispiel für diese kleinen Hilfen?
Also, wenn wir mal anfangen, es fängt der Landwirtschaft an, das fängt im Handwerk an, dass sie Ausbildung haben, das fängt damit an auch, dass etwa ihre Pastoren eine bessere Ausbildung bekommen. Sehr interessant, in der dritten Welt haben die Christen einen ganz großen Vorrang für die Reichsgottesdinge, für die geistlichen Aufgaben. Wir sehen ja immer nur die materielle Armut. Und es ist interessant, selbst in den Elendsgebieten, die Leute interessiert zuerst, dass das Wort Gottes läuft. Aber wir geben natürlich auch die andere Hilfe, die medizinische Hilfe, dann die Betreuung der Dorfgesundheitsdienst, dass dann die Wasserfrage, dass saubere Brunnen da sind, dass endlich der Durchfall aufhört. Durchfälle sind ja noch die häufigste Todesursache in Afrika, häufiger als AIDS. Und wir können helfen, indem wir sauberes Trinkwasser beschaffen. Das sind alles solche Hilfen, aber die Christen vor Ort sollen entscheiden, was ist jetzt dran und was hat Vorrang.
Die Mittel, die dazu erforderlich sind, werden also durch die Organisation Hilfe für Brüder aufgebracht.
Durch Spenden von Freunden. Wir wollen niemanden zu Gaben drängen. Es ist ein Vorrecht, ein Privileg, wenn man im Reich Gottes mitarbeiten darf. Wir veröffentlichen ja nur Informationen zur Fürbitte. Wir meinen, es ist erfreulich, wenn man heute hört, was Gott tut. Es ist eine Menge los. Und wenn man da mithelfen darf mit seinem lumpigen Geld, ist das schön. Und wir laden dazu ein und man kann das sogar zweckbestimmt geben und sagen, ich möchte diese Aufgabe machen und da will ich mich dran beteiligen.
Ja, nun gibt es ja auch unter den Christen verschiedene Organisationen und auch verschiedene Standpunkte. Es gibt Jahreszeiten, ich denke etwa an die Weihnachtszeit, wo jeder Bürger, dessen Name irgendwie mal von einer Organisation erfasst war, von Dutzenden von Hilfswerken angeschrieben und um Spenden gebeten wird. Seid ihr da nicht nur eine Organisation unter vielen? Wie versteht ihr euch? Müsste man nicht noch viel mehr tun, dass bewusste Christen gerade eure Organisation fördern?
Wir wollen niemand das Geld wegnehmen und wir sind sicher auch vom Aufkommen her gar keine so große Sache, weil wir nicht nach dem Geld nachjagen. Aber was mich bedrückt hat, als wir dieses Werk zusammen mit Missionsleuten gegründet haben, war, dass diese Dinge alle nicht getan wurden. Das war das Schlimme. Als wir das festgestellt haben, eine ganze große Anzahl von ganz lebendigen, mutigen, bekennenden missionarischen Kirchen wird nicht erreicht von uns. Wir haben eingefleischte Partnerschaften. Und dann die alte Klage der Afrikaner etwa, die schon vor 27 Jahren gesagt haben. Ihr vergesst, wie wichtig die Predigt des Evangeliums ist. Wir müssen uns auch in unseren kirchlichen Aufgaben fördern. In der Mission, im Weitersagen des Evangeliums. Bei uns ist, vielleicht ist es ein schlechtes Gewissen wegen des Reichtums, dass wir immer wieder die sozialen Dinge und das Almosen vorne ansehen. Aber bei den Christen ist das umgedreht, merkwürdigerweise. Wir reißen es nicht auseinander. Wir tun beides sehr ausgewogen. Aber bei den Christen hat das eine ganz große Bedeutung in Afrika.
Ich habe auf meinen Afrika-Reisen Menschen getroffen. Ich denke jetzt an einen Bischof, der mir mal sagte, wenn man bei euch um Hilfe nachsucht in Deutschland, kriegt man eher Geld für ein Krankenhaus oder für ein Kanalisationssystem, als dass ihr ein paar Mark auch übrig hättet für unsere Bibelfrauen und für unsere Bibelverbreitung.
Ganz genau. Ich traf jetzt in Uganda zum Beispiel mit zwei Männern zusammen, die waren bei den Kindersoldaten im schrecklichen Bürgerkrieg. Und wie die erzählt haben, wie die Zivilisten massakriert haben mit den Messern und Lust daran hatten. Und wie sie dann auf einmal aus dem Islam herauskamen und Jesus kennenlernten und zu einer Bekehrung kamen. Und die sagen, das war der schönste Tag unseres Lebens. Wir waren des Lebens überdrüssig. Und in Afrika, wo die dunklen Mächte so grauenhaft wüten, muss man verstehen, dass die Leute alle aus dunkler Finsternis kommen und sagen, das ist für uns das Licht, das überhaupt unser Leben erst neu macht.
Also Hilfe für Brüder sammelt Mittel hier in Deutschland und möchte auch Beter zusammenführen, die sich für kirchliche Aufgaben in einzelnen Ländern der Welt interessieren, mit dem Verständnis, dass also nicht nur dem Leib geholfen werden soll, sondern auch der Seele. Ja, ist das richtig?
Und wir veröffentlichen alle Projekte, die wir tun, und da kann einer auch auswählen, weil das sind ja über 120 Länder in der Welt und das sind auch verschiedene Aufgaben. Aber einer sagt, ich mache lieber Wasserbrunnen, der andere sagt, ich fördere eine Bibelschule. Und es wird alles dort erzählt, das ist so gut, diese Informationen kann man beziehen bei uns in der Geschäftsstelle und kann dann, oder im Internet kann man das ansehen. Und das ist dann ganz wichtig. Aber der Blick muss da sein, bis hin nach Nordkorea oder bis nach Zentralamerika. Was tut heute der Herr und wo kann man stärken und helfen?
Nun ist das also eine der drei Organisationen Hilfe für Brüder. Dann gibt es da noch die christlichen Fachkräfte international. Was ist das?
Also bei uns hat man ja immer gesagt, wir brauchen keine Missionare. War die Tragik meines Lebens. Ich wollte in die Mission, war 22 Jahre alt und da wurde mir damals erklärt, in Basel, eine Missionsgesellschaft nach einer Tagung, wir brauchen keine Missionare mehr. Und wir haben auf einmal festgestellt, 1984, man braucht ganz viele Missionsmitarbeiter. Sie sehen heute ein bisschen anders aus. Wir brauchen zum Beispiel Computerlehrer. Wir brauchen Sprachlehrer in China, die dort Deutsch unterrichten für die Studenten, die später hier in Deutschland Doktor machen. Wir brauchen Landwirtschaftsexperten. Da war jetzt einer in Afghanistan und hat auch etwa unter Behinderten gearbeitet. Wir brauchen medizinische Fachleute. Auch da war jemand jetzt in Afghanistan mehrere Jahre, aber die haben wir in allen Afrikas, im Südsudan und so weiter, die den Dorfgesundheitsdienst aufbauen, wo die Leute einfach dann selber das weitermachen können. Aber der Schwerpunkt liegt bei uns, die nationalen, die einheimischen Christen auszubilden, damit sie selber machen können. In muslimischen Ländern kann man nirgendwo missionieren, in dem Sinne. Ich weiß auch nicht mal, was einer meint mit missionieren. Irgendwie eine Gewaltmaßnahme. Sie können in islamischen Ländern nur auf Fragen antworten. Und das wird man dauernd gefragt, unter diesem Taliban-Regime wird man dauernd gefragt, warum bist du kein Moslem? Und dann erzählt einer von Jesus und damit steht doch vor allen Konsequenzen, dass er das Leben verlieren kann.
Und da rettet es ihn auch nicht, dass er seine Sozialarbeit tut, alleine, dass er Christ ist und darüber spricht, macht ihn straffähig.
Diesem Regime war es immer wurscht, was aus den Armen wird.
Kommen wir zurück zu der Frage, welche Organisation du vertrittst. Also Hilfe für Brüder, das ist klar, christliche Fachkräfte international und als drittes Coworkers international. Was ist das denn?
Viele junge Leute, die wollen gerne in die Mission. Man hat dann immer wieder gesagt, das ist doch Tourismus, wenn ein Abiturient in die Mission will. Wir haben gesagt, wir machen es mal. Wir zahlen denen überhaupt kein Gehalt, aber wir machen Versicherungen und dann soll die Heimatgemeinde oder der Freundeskreis dann die Kosten aufbringen. Und wir haben nur beste Erfahrungen gemacht. Es sind ja jetzt schon mehrere hundert junge Leute draußen gewesen für ein Jahr. Also bis nach Fernost und bis nach Lateinamerika und natürlich in alle gefährlichen Länder Afrikas, sogar in Afghanistan hatten wir einen jungen Mann für ein Jahr. Einige helfen in Missionarsfamilien bei der schulischen Ausbildung der Missionarskinder, aber andere auch, etwa an der Westbank, in einem Blindenheim in Bethlehem oder an anderen Stellen, wo sie auch in der direkten Missionsarbeit helfen. Und die jungen Leute lernen das kennen und finden ihren Lebensberuf. Das ist das Wunderbare bei diesem Geschäft. Und wir machen das nicht mit Opfermitteln, die etwa von der Organisation bezahlt werden. Das sind wirklich, die jungen Leute sind großartig heute und sind belastbar. Das hat mich gefreut.
Über wie viele Leute sprechen wir hier? Also christliche Fachkräfte international, wie viele sind denn?
Es sind über 50 etwa, die jetzt draußen sind.
In diesen vorhin gezeichneten verschiedenen Berufen?
Ja, also es ist bei Coworkers, bei diesen Einjährigen. Bei den Einjährigen, die noch gar keinen Beruf haben. Die nach der Schulausbildung einfach mal rausgehen, das sind aber auch oft etwa eine Kindergärtnerin oder die Krankenschwester, die sagt, ich möchte einfach mal was anderes, ich möchte unterbrechen meinen Beruf und möchte was kennenlernen. Und das ist wunderbar. Wir schicken natürlich auch Fachleute, die große Begabung haben, über diese Organisationen auch vor allem für 2 Monate hinaus. Wenn etwa ein guter Elektriker da ist, der sagt, ich kann da was helfen, ein Installateur, der kann natürlich überall etwas tun. Aber davon zu unterscheiden sind die Fachkräfte, die machen 3 Jahresverträge. Und da haben wir etwa 160 zurzeit im Ausland tätig, ohne die in Vorbereitung sich befindlichen, aus allen Berufssparten. Das sind Fachkräfte, die abgeschlossene Berufsausbildung haben, auch über die nötige Erfahrung verfügen und die für 3 Jahre sich verpflichten. Aber viele von denen sind jetzt schon über 15 Jahre dabei und verlängern das immer wieder.
Das zeigt also, dass Sie Ihre Lebensaufgabe gefunden haben. Sonst hätte... Es liegt ja nahe, dass vielleicht auch mancher, der hierzulande mit seinen Fragen nicht fertig wird, sich etwas davon verspricht, mal in der Ferne zu leben, um dann seine Probleme loszuwerden. Gibt's das auch?
Nein, das gibt's nicht. Das versuchen wir im Vorfeld schon zu klären. Wir achten auf ein gutes Zeugnis, das von den Freunden, von den Heimatgemeinden gegeben wird, auch von den bisherigen Arbeitsstellen. Das hat gar keinen Wert. Also unsere Leute sind an solchen Pionierplätzen in so schwierigen Gebieten, eigentlich durch die Bank, in ganz schwierigen Gebieten, da hält die Begeisterung nicht lange vor.
Wer finanziert das Ganze? Das kostet auch eine Menge Geld.
Ja, also wir freuen uns, dass ein Freundeskreis einen Großteil der Kosten aufbringt. Wir haben immer Defizite, aber es ist wunderbar, wie Gott uns immer wieder hilft, dass wir das tun können und dass wir die nötigen Leute ausschicken können. Übrigens, neuerdings auch Ausbilder von den Pfarrern. Das hatten wir nie gedacht, dass da ein Bedarf auf uns zukommt. Offenbar können die Missionen dieses Feld nicht abdecken. Es sind Kirchen, die ganz dringend darum bitten, ihre Pfarrer auszubilden. Etwa nur jeder 18. Pfarrer in Afrika hat überhaupt je eine Ausbildung erhalten. Und das ist ganz wichtig. Und wieder sind es die ganz abgelegenen Gebieten, doch völlig vergessene Norden von Mosambik oder der Südsudan, weil es ein Bürgerkriegsgebiet ist. Aber da sind Pfarrer oft noch Analphabeten, die können kaum die Bibel lesen. Und das ist eine Aufgabe, die zuzurüsten. Das ist doch eine herrliche Sache, dass wir da gebraucht werden.
Lassen wir uns geistlich anregen durch eine Liedstrophe und hören dann weiter, was uns Pfarrer Winrichefo zu sagen hat. Gottes Reich wächst in aller Welt. Wir sind im Gespräch mit Pfarrer Winrich Schäffbuch, dem Leiter der Organisationen Hilfe für Brüder, christliche Fachkräfte international und Coworkers international. Winrich, wir haben vorhin schon ein paar Länder genannt, auch Mosambik, Malawi oder andere. Das Stichwort Nordkorea ist gefallen. Können wir mal so ein paar Länder uns vor Augen führen lassen von dir und vielleicht ein paar Personen schildern, um mal deutlich zu machen, was leisten diese Fachkräfte im Einzelnen?
Ja, also ich würde zunächst mal Äthiopien nennen. Da ist ein Landwirtschaftsexperte und ein Theologe, der das beides verbunden hat, unser Ralf Wiegand im Süden in Arbaminsch. Das ist eine Stadt. Eigentlich war vorgesehen, dass er den Christen dort hilft beim Obstbau. In den 3000 Meter hohen Bergen wächst die herrlichste Frucht, Äpfel und so weiter. Aber der Ralf hat natürlich ein Herz fürs Reich Gottes. Und Da sind die Kirchen so lebendig, die entsenden einheimische Missionare, und zwar zu den bisher unerreichten Völkern. Und dort im Südwesten von Äthiopien, da leben noch ganz wilde Völker. Die laufen teilweise noch nackt herum, mit der Kalaschnikow, mit dem Maschinengewehr über dem Rücken. Und da ist in den letzten Jahren ein ganz großer Aufbruch zu Jesus gewesen. Die haben um Evangelisten gebeten. Und der Ralf Wiegand hat es ganz super jetzt organisiert, wie man diesen Evangelisten helfen kann, diesen einheimischen Mitarbeitern. Also das sind etwa die Hammerleute. Die peitschen ihre Frauen, die haben ganzen Rücken mit dicken Striemen und die leben der Wüste, die trinken das Blut der Tiere, das zapfen die an, damit die Vitamine haben. Also gräuliche Sitten, das ist auch für die Äthiopier, die dorthin gehen, etwas ganz Schweres, solch eine Kultur zu verstehen. Aber wenn man dort erlebt, wie Jesus Gemeinde entsteht, das ist Mitreisen. Und dieser Ralf Wiegand hat es verstanden, dort unten etwa ein Heim zu bauen für diese Kinder der Missionare, damit die endlich eine schulische Ausbildung erhalten. Denn die Kinder leben ja auch im Volksstamm über Monate und können in keine Schule gehen. Und eine ganze Reihe dieser Missionare wurden erwartet. Und da geht es darum, wie kann man die Familie wieder stärken und stützen. Das ist erstaunlich. Und dort ist noch ein zweiter Mitarbeiter von uns, der ist ein Krankenpfleger aus Berlin, und der Thomas Kuhle, und der ist geschickt worden zu den Leuten, die kennen alle mit den großen Tellerplatten in den Lippen, den Mursi, ganz abweisendes Volk. Auch, die laufen noch unbekleidet und mit so einem Schal bedeckt herum, und da kommt man jenseits des Omo-Flusses überhaupt nicht hin, an der Grenze zum Sudan. Und da waren die Missionare gegangen, und erst wie der amerikanische Missionar ging, haben sich die ersten bekehrt. Und jetzt kam der Thomas Kuhle, ein Krankenpfleger aus Berlin dorthin. Wissen Sie, was er jetzt schrieb in seinem Brief? Wir sind 200 Christen, die Gottesdienst halten. Da legen die ihre Maschinenpistolen an der Klinik ab und dann halten sie Gottesdienste. Die Bibel ist noch gar nicht in die Sprache übersetzt. Aber da ist solch ein Aufbruch, ein Sehnen, weil diese Menschen merken, in ihrer Finsternis, in ihrer Dunkelheit und Gebundenheit und Dämonen kriegen wir kein Leben und keine Freiheit hin.
Es ist diese Siegesgewissheit der Christen, die die Muslime so erregt und zu Auseinandersetzungen führt?
Ja, also das ist ja heute eine Sache weltweit. Wir sind dankbar, dass Muslime bei uns sehr friedlich sind und danken dafür. Aber wir können doch nicht beobachten, dass der Islam von Anfang an Christushass hat. Wir haben das schon gemerkt, wenn wir von unserer Gemeinde, wo ich in Stuttgart immer war, auf der Königstraße, gesprochen haben und kamen etwa verlorene Sohn, dass Gott der Vater ist und Vaterliebe hat, dann schrien die Allah nix Vater und dann fängt eine Leidenschaft an, einen Kampf, selbst in Stuttgart. Denn sie ertragen das nicht, dass wir davon sprechen, dass Jesus uns die Vaterliebe Gottes bezeugt. Und gerade das ist ja der Kern des Evangeliums und dass Jesus eine Vergebung schafft und den Zugang zu Gott ermöglicht. Denn mit den Gesetzeswerken des Islam kann ich ja nicht selig werden.
Nun sind eben zwei Namen gefallen, Fachkräfte, die in Äthiopien tätig sind. Von den 160 gibt es sicher noch ein paar, die hier wert sind, geschildert zu werden.
Ja, also das ist immer natürlich schwierig, wo man da anfangen soll. Ich denke etwa an den Kinderarzt Dr. Leikauf, der im Vogtland mit 55 Jahren mit seiner Frau die Arztpraxis verkauft hat, gutgehende Arztpraxis. Und der hatte keine Fremdsprachenkenntnis. Und was das heißt, mit 55 Jahren Englisch und Portugiesisch zu lernen. Und dann ging er hinaus. Und wie ich mit ihm die erste Testreise machte, hat er immer gesagt, ob das meine Frau mitmacht. Wie wir am Dreck saßen, er wurde schwer krank auf dieser Testreise. Ich musste ihn damals ins Krankenhaus einliefern, in Simbabwe, wie wir rauskamen. Und dann, ob das meine Frau macht, das alles so geordnet im Haus und gestriegelt und geschniegelt. Und Sie wissen, was die machen in einem Gebiet? 350.000 Menschen, er ist der einzige Arzt. Der einzige Arzt. Und er organisiert dort den medizinischen Dienst. Und seine Last ist nur, in der Nachbarprovinz sind es vielleicht 250.000 Menschen, ist kein Arzt da. Er sagt, wenn da nur eine Krankenschwester kommen würde, die man dort einsetzen kann, damit wenigstens die Leute die einfachsten Impfungen bekommen und dass man die einfachsten Todesursachen etwa bei der Kindersterblichkeit beheben könnte. Das im Norden Mosambiks, das ist ja 2000 Kilometer zur Hauptstadt Maputo weg. Das können wir uns gar nicht vorstellen in dem unwegsamen Gebiet, wo so viel vermint ist. Aber das Erfreuliche ist, dass Gott heute Leute ruft, die das so tun in dieser Lage.
Man fragt sich ja wirklich, warum nicht vorher irgendeine einheimische Kirche oder eine von den längst eingeführten Missionsgesellschaften solche Aufgaben entdeckt haben.
Nun muss man wissen, Mosambik war ja portugiesisch und das war eine Handelsgesellschaft, die evangelische Mission völlig verboten hat. Das war eine sehr erstarrte katholische Kirche und dann war es eine 25-jährige marxistische Herrschaft. Brutal, eine Diktatur und dann ein gräulicher Bürgerkrieg, in dem gar kein Hineinkommen möglich war. Interessant, es war ein südafrikanischer Missionar, der war ein Jahr drin mit einem Freund, was die in den einen Jahr schon erreicht haben. Es gibt heute etwa 11% der Bevölkerung sind bibeltreue Christen. Und da ist so ein Hunger nach dem Evangelium da, aber jetzt ist das vergessen worden und keine Mission hat es zu ihrem Gebiet gemacht. Die Deutsche Missionsgemeinschaft hat, glaube ich, noch 2 Mitarbeiter da. Aber es ist ein Riesenfeld, wo noch viel zu tun ist, gerade auch in Angola, in diesen portugiesischen Besitztümern. Und das, was bei uns nie auseinanderfallen kann, also bei uns fällt es auseinander, aber dort in der Arbeit kann es nicht auseinanderfallen, das Zeugnis der Liebe Jesus, Evangelium, und die praktische Tat. Der Arzt muss mit den Leuten beten können, er muss predigen können. Das ist für einen Afrikaner undenkbar, dass er nur materielle Hilfe gibt.
Ich bin ein bisschen wissbegierig, spreche so für die Hörer, die gern noch mehr Personen kennenlernen möchten. Wir waren in Äthiopien, wir waren jetzt in Simbabwe, Mosambik.
Also ich denke, wenn ein Wasserbauingenieur, der in einem Land in Asien arbeitet, ich möchte den Namen gar nicht nennen, wo alle Kirchen geschlossen sind und der so gerne dort ist und ein so fröhliches Zeugnis mit seinem Leben macht, ich denke an unsere große Schar von Mitarbeitern, die in China arbeitet, auch unter Flüchtlingen aus Nordkorea, an Universitäten, da kann man die Namen gar nicht aufzählen, weil es so viele sind. Ich denke an Indonesien, das ist ja ganz erstaunlich. In Indonesien tobt ja eine schlimme Christenverfolgung. Das sind radikale Moslems. Vor etwa 2 Jahren begannen die schrecklichen Überfälle und etwa auf der Molukkeninsel Halmahera sind alle Häuser niedergebrannt. Und wir haben ja gerade durch den Evangeliumsrundfunk ein Interview gemacht, das ist ja gar nicht lange her, ein paar Wochen, und da hat sich sofort in Altensteig der 30-jährige Förster mit seiner Frau gemeldet und 2 kleinen Kindern gesagt, wir gehen. Ich sage, ihr geht? Da fragt doch jeder nach der Sicherheit. Wir können keine Sicherheit anbieten. Da sind 7000 Christen massakriert worden. Er sagt, da gehen wir hin. Das ist unser Platz. Und sie werden Häuser errichten, wo diese Flüchtlinge rücksiedeln können. Christoph Stamm und seine Frau, für die muss man beten. Und das sind schon mutige Leute, die heute in diese Situation hineingehen. Aber was heißt Mut? Wenn das gilt, was Jesus verheißen hat, die Zusage seines Schutzes, dann lebt man sicher.
Es werden nicht alle diese eben zitierte Sendung gehört haben. Worum ging's da?
Also diese Christenverfolgung auf den Molukken war ganz schlimm. Auf Ambon tobt sie ja noch immer und die Kämpfe dauern noch an. Die indonesische Armee hat ja teilweise auch noch sich daran beteiligt. Und es sind etwa 130.000 Flüchtlinge geflohen. 70.000 sind noch in den Busch geflohen, weil sie alles verloren hatten. Und die leben nun auf der Nachbarinsel Sulawesi in so riesigen alten Fabrikhallen, wie wir es aus der Zeit kennen, als die Ostflüchtlinge bei uns in Berlin da in den riesen Hallen wohnten, wo man bloß so ein paar Tücher gespannt hat und da lebt man drin. Und die haben einfach keine Bleibe mehr. Und da waren es unsere indonesischen Freunde, ein Professor, der selber seine ganze Universität verloren hat, der Leiter der christlichen Universität von Ambon, der gesagt hat, wir müssen wieder anfangen, auf Halmahera die Leute zurückzubringen. Und die Regierung ist da nicht fähig und dann müssen wir Christen einen Plan entwickeln. Und so haben wir davon gehört und ich bin hingegangen, es geht keine Fluglinie mehr dorthin, wir sind mit dem Schiff gefahren, vom Militär bewacht, dass jetzt nichts mehr passiert. Und dann habe ich diese Menschen getroffen und ihre Geschichten gehört, die Witwen gesprochen, die Waisenkinder gesehen, die Leute, wie sie da vegetieren. Und das ist so eine Aufgabe, wo es uns jetzt wichtig ist. Es muss zu einer geistlichen Erweckung kommen, wenn wir schon so etwas tun. Ich habe mich gefreut, dass die Gouverneure, die dort sind, mit einem beten, wenn man mit ihnen über die technischen Dienste redet, die jetzt getan werden müssen, wie der Wald aufgeforstet wird und wie das Holz eingeschlagen wird. Gläubige Leute. Und wir dürfen Partner sein und ihnen helfen. Ich finde das einfach eine herrliche Sache.
Du reist also in alle diese Katastrophen- und Krisengebiete persönlich, um dir einen Überblick zu verschaffen.
Das höre ich immer wieder, ich reise sehr wenig. Ich bin in vielen Ländern, so wie noch nie in meinem Leben, in der Sowjetunion gewesen, in Russland oder was das war. Ich konnte ja bisher nie, weil ich in der Gemeinde war. Wir haben sehr gute Mitarbeit und wir teilen das uns auf. Aber wenn es um neue Aufgaben geht, bin ich gerne selber noch einmal dabei, um das einzuschätzen. Auch persönlich, ob man es tun kann, das ist auch der Vorteil, ich habe keine Kinder mehr in der Familie, die sind alle ausgeflogen und ich möchte keine Familienväter mit kleinen Kindern in gefährdete Gebiete schicken, besonders nicht auf eine Ersttour. Aber wenn man es dann gesehen hat, weiß man das Risiko leichter einzuschätzen.
Wie ist denn nun eigentlich dort das zu erklären? Da ist es ja zu ganz abscheulichen Taten auch gekommen, der muslimischen Fanatiker. Was sind denn letztlich die Ursachen, dass Menschen so gegen andere Menschen vorgehen? Und ich ließ mir sagen, dass häufig auch dort Kampfhandlungen entstehen, wo Menschen zuvor Jahrzehnte hindurch friedlich miteinander gelebt haben.
Es waren Gruppen, die von außen kommen und meine Begleiter haben mir diese Gestalten gezeigt. Das sind Leute, ich kann nicht sagen, woher sie kommen. Das sind strenge Moslems. Vermutlich kommen sie aus Afghanistan oder aus ähnlichen Ländern. Und die dann das Gebet der Freitagsmoschee benutzen. Gebet ist ein falsches Wort. Die Freitagsmoschee-Gottesdienste sind ja eigentlich politische Aufputschveranstaltungen. Und da ging das Ganze los. Da wurde die Lunte ins Pulverfass geworfen. Es war interessant, wie ich dort war. Es war gerade Pfingsten. Und da waren die ersten Moslems wieder zurückgekehrt. Es war eigentlich ein christliches Gebiet und es war die Armee da, die überall die Straßensperren hat, damit es keine Auseinandersetzungen gibt. Und ich habe darüber gesprochen im Gottesdienst, dass Jesus ein neues Herz gibt. Und wie das ist, diese schrecklichen Bilder auch, Christen haben dann zurückgeschlagen, das ist furchtbar, und haben gekämpft. Das kann man ja auch, wenn man einfach sinnlos angegriffen wird. Würde ich auch tun, wenn meine Frau auf der Straße angegriffen wird. Und ihr habt gesagt, das war alles nicht recht, was da geschehen ist. Und Christus will unser Herz verwandeln. Ich will euch ein neues Herz geben, einen neuen Sinn. Und dann die Moslems draußen, die wohnen gegenüber, mit dem Lautsprecher zugehört. Dann haben sie uns zum Essen eingeladen. Und dann sind wir hinübergegangen. Und dann hat der Professor eine Ansprache zu den Moslems gehalten. Das ging unter die Haut. Was das ist, wenn Jesus unser Herz verwandelt und dass man wieder mit ihnen friedlich zusammenleben will. Es wird ja bei uns immer wieder gesagt, Christen sind auch gewalttätig. Erinnert man an Kreuzzüge, ne? Ist das ja ein paar Jahre her. Die Kreuzzüge sind ja nicht gestern gewesen. Und ich glaube auch nicht, dass es Christen waren, die sich auf die Bibel und auf Jesus berufen konnte. Es konnte sich keiner mit einer Gewalthandlung auf Jesus berufen. Im Islam ist das schon ganz anders. Auf dem Koran muss man sich leider, es sind doch viele Dinge drin, die zur Gewalt und zum Mord aufrufen. Aber es ist umso wichtiger, dass wir den Moslems die Liebe Jesu zeigen. Und das ist etwas, was unsere Mitarbeiter immer sagen, dass Moslems ganz arg offen sind, wenn wir von Jesus erzählen. Ich möchte unseren Hörern Mut machen, in der Nachbarschaft nicht über Religion zu streiten, von Jesus erzählen. Und ach, vielleicht darf ich noch mal anfügen, ein Mitarbeiter von uns, Jens Reuliger aus Berlin, seine Frau ist Ärztin, er ist Hausmann und Künstler, der hat in einem Land in Afrika, wo man gar nicht missionieren kann, über seinen modern abstrakten Bildern hat er im Bazar immer evangelisiert und hat eine ganze Menge Tuaregs zu Jesus geführt. Er hat immer gesagt, wenn ich angefangen habe, von Jesus zu reden, da ließen die den Blick nimmer weg und hörten und hörten und hörten. Und das ist das, was Moslems wissen müssen. Die Liebe Jesu, das gibt's nicht im Islam. Und dass wir bei Gott Zugang finden, auch wenn wir die Gesetzeswerke ja gar nicht erfüllen können, die Reinheit. Ein Moslem, wenn er bei seinen 5 Gebeten im Tag nur einmal einen kurzen Augenblick was anderes denkt, ist sein ganzes Gebet umsonst. Das ist ein furchtbares Leben. Und wenn ich ihm dann sagen kann, du, Jesus, dann nimm dich an und die Geschichte vom verlorenen Sohn, darfst in die Arme des himmlischen Vaters sinken. So Befreiung. Und das ist ja auch der Grund, warum heute so viele Moslems zu Christus kommen. In vielen Ländern, in Indonesien ist ja gerade die Zahl der Christen enorm gewachsen. Man schätzt, dass es heute schon 20% der Bevölkerung sind. Die Regierung spricht nur von 7%. Ganz stark gewachsen durch die missionarischen Anstrengungen der Christen.
Wie ist das denn mit den Zahlen in anderen Ländern? China zum Beispiel.
Ja, also in China, das ist für mich immer noch rätselhaft, wenn man weiß, Kulturrevolution, wir beide haben das ja noch miterlebt, wie die mit der Straße rumgezogen sind, die Studenten, Maos, Bibel gerufen haben, Mao Zedong und was weiß ich. Und da waren die Gemeinden ja auf ein Minimum zurückgefallen, alle Kirchen geschlossen, die Bibeln geplündert, alles verbrannt und so weiter. vielleicht 200stel hat überhaupt sich noch zu Jesus bekannt, von den Gemeinden, die sowieso nur ganz kleine waren. Und heute spricht man davon, dass etwa 25 Millionen allein sich zur offiziellen staatlich anerkannten Kirche rechnen. Das ist die Dreiselbstkirche, die mit der staatlichen Registrierung einhergeht. Aber dann gibt es ja noch die nicht registrierten Hausversammlungen. Wenn man das so sieht in China, was sich da tut, ist ganz erstaunlich. Und auch diese staatlich anerkannten Kirchen sind ganz deutlich biblische Kirchen. Bis auf ganz wenige Personen drin, die da vielleicht ein freizügiges Christentum vertreten sind. Das sind meist ganz tolle biblische Leute.
Die lassen sich also noch anstecken, diese Menschen dort, von der biblischen Botschaft.
Das kommt durch die Enttäuschung im Kommunismus. Ich denke jetzt an eine ganz gelehrte Gestalt. Sehr schwer, dass heute etwa ein Professor oder ein Lehrer nicht Christ sein kann in China. Er verliert sein Amt. Es geht bis heute.
Immer noch.
Immer noch. Er darf sich nicht offen dazu bekennen, im staatlichen Dienst nicht. Und wie der mir erzählte, wie sie an den Kommunismus glaubten, mit der Hoffnung, einen sozialen Frieden und die Gerechtigkeit zu schaffen. Und dann kam das Morden auf dem Platz des himmlischen Friedens. Und wie sie dann gesucht haben in Religionen. Und dann erzählt er. Und dann haben wir Jesus gefunden. Und dann ich habe ihn taufen dürfen. Er war gerade bei einem Auslandsbesuch und er konnte es in seiner Heimat nicht tun. Aber diese Hingabe, das muss man sehen, das wacht in China auf ein Suchen sein. Warum habt ihr uns das nicht früher gesagt?
Du bist sicher vorsichtig mit Zahlen, aber kannst du ungefähr schätzen, was sind die Informationen, die dir zugegangen sind? Von wie vielen Christen kann man sprechen in China?
Also wir gehen immer noch von der Zahl von 70 Millionen aus, aber ich weiß, ich reiz damit manche Leute und ich habe es ja nicht nachgezählt. Ich habe nur auch mit den Rundfunkmissionen gesprochen, die von der Hörerpost her das rechnen. Die sagen, das sind so viele und man hat ja nie gerechnet, dass allein bei der staatlich anerkannten und von der Regierung bestätigten Ziffer, dass solche Millionenzahlen sind, wie sie jetzt veröffentlicht werden. Aber etwa, ich denke an eine Stadt in der Mandschurei, die liegt ganz nah an der nordkoreanischen Grenze. Da wurde vor wenigen Jahren eine Kirche gebaut. Da ist ein großes Neonkreuz oben auf dem Turm, überstrahlt die ganze Stadt, kann man von überall sehen in der Nacht, dass die Kirche mehrfach am Sonntag gepackt voll, viele tausend Menschen sind da. Ist doch toll. Hat doch niemand gedacht, dass das nach der Kulturrevolution möglich ist. Ohne dass Menschen das gemacht haben, das hat Gott getan. Und durch die Rundfunkarbeiten, all diese Anstrengungen, aber es ist letztlich das Wunder, denn die chinesischen Gemeinden sind nicht vorbildlich, die streiten sich und die haben alle Mängel und sind rückständig und langweilig und was, wie weiß ich. Aber das Wort des Evangeliums ist und Jesus lebt.
Du hast doch sicher manches Mal darunter gelitten, dass von dem, was du uns jetzt hier sagst, in kirchlichen, ganz zu schweigen von weltlichen Zeitungen und Zeitschriften, sehr wenig steht. Wie erklärst du dir eigentlich diese Apathie?
Dann müssen wir damit leben, dass die Dinge des Reiches Gottes in der Welt nicht interessant sind. Das war schon zu Zeiten Jesu so. Aber in der Kirche tut mir es besonders weh, dass so wenig offen sind. Und die Leute kleben da an den Strukturen und die sagen, man braucht euch nicht. Ich sag, wir hätten doch gar keine Verbindung zu diesen Christen, wenn wir sie nicht aufgenommen hätten. Und sucht ihr nicht den Kontakt zu diesen Leuten? Nein, wir sind sehr gefangen in Strukturen. Das ist eine große Not bei uns.
Gibt's da jemals einen Ausbruch?
Nein, ich habe da keine Hoffnung. Ich freue mich nur, dass die Christen so lebendig sind. Und ich freue mich über jede Kirchengemeinde, die das merkt. Also ich war ja 40 Jahre Gemeindepfarrer und habe gemerkt, dass Mission am meisten Gemeindebau wirkt. Ich bin sehr skeptisch bei all den neuen Modellen vom Gemeindebau schon. Ich habe gemerkt, dass die Predigt des Evangeliums, wo man sie benutzt, die Arbeit mit der Bibel und der Bericht aus der Mission am meisten Gemeinde baut. Wenn man das hört, was Gott heute in aller Welt tut, da kommt Leben auch in die Jugendgruppen und in die Bibelstunden.
Ja, unser Herz wird weit und wir freuen uns über diesen lebendigen Bericht. Vielleicht dennoch eine kurze Unterbrechung an dieser Stelle, nochmal eine Liedstrophe und dann wollen wir zu einem dritten Durchgang ansetzen.
Oh,
Gottes Reich wächst in aller Welt. Wir sind im Gespräch mit Pfarrer Winrich Schäffbuch. Winrich, wir haben ein Gebiet noch ausgelassen, das ist Südamerika. Davon war noch gar nicht die Rede. Du bist ja doch öfter auch in Südamerika gewesen.
Ja, was in Südamerika passiert, ist in der Tat herausragend. Es gibt in Amerika einen Soziologen namens Berger, der meint, es sei eine Revolution in Südamerika und ganz Lateinamerika im Laufen, die größer sei etwa als all das, was im Islam gegenwärtig abläuft. Denn dort formt das Evangelium eine neue Kultur. Also vor etwa 25 Jahren war ich überrascht, wenn man in Mittelamerika, in Guatemala, Taxi fuhr, war überall eine Bibel, lag da zerlesen da. Oder Sonntagmittag liefen die jungen Leute mit der Bibel in der Hand herum oder saßen im Park und sangen Lieder und gingen dann ihre Gottesdienste. Das war schon eine Bibelbewegung, die ja die ganzen Staaten erfasst hat. Aber jetzt kommt neu hinzu, dass die Lebensgewohnheiten der Menschen gewandelt werden. Der Macho, das ist ja doch spanische Mann, der die Frau ausbeutet und so, der wird plötzlich ein liebevoller Familienvater. Und er trinkt nimmer und er gibt sein Geld sorgfältig aus und er wird sparsam und arbeitet fleißig und so weiter. Das Evangelium prägt das ja. Und das ist etwas ganz Erstaunliches und Beachtliches.
Das ist dann, wenn man sagt Südamerika, das sind ja viele Länder und dann ist der portugiesischsprachige Bereich, der spanischsprachige Bereich. Ist das durchgehend für den ganzen Kontinent?
Es ist mehr oder weniger für den ganzen Kontinent gültig. Es sind in einzelnen Ländern natürlich sehr verschieden. Also früher war es zunächst Mittelamerika, es hat ganz stark Brasilien erfasst. Nun ist es oft auch im Gewand einer sehr überschäumenden pfingstlerischen Frömmigkeit. Aber das Beste ist ja da das Wort Gottes wieder, dass ein Menschenarbeit das neues Leben hat. Der Geist Gottes wirkt durchs Wort Gottes und darum geschieht etwas in Menschen. Mich beeindruckt etwa in Lateinamerika auch die ganze Hinwendung der Indianervölker zu Jesus. Das waren ja vergessene Völker. Und in all den Staaten, bis nach Venezuela hinauf, kommen die Indianer in großen Zahlen zu Jesus. Und wieder wird ihre sterbende Kultur ganz neu belebt durch den Glauben.
Ja, und wenn man hierzulande spricht von Südamerika, dann heißt das, die letzten Urwälder werden ausgerottet, die Slums sind so furchtbar, die soziale Ungerechtigkeit ist himmelschreiend und der Kokainanbau ist da. Es wird also uns eigentlich ein anderes Bild vermittelt und das, was du jetzt eben hier so herausstellst, geht völlig unter.
Ja, das ist die Frage, wie wollen wir die Welt betrachten? Dass die Wälder abgeholzt werden, ist ein Problem, weil der Platz nicht mehr da ist. Da sind wachsende Völker. Und wenn die Menschheit wächst, muss Raum da sein. Und Rauschgift, das sehen wir in unseren Städten, dass wir es nicht hindern können. Es ist ja eine Sache, dass wir von Jesus angehalten sind in der letzten bösen Zeit vor seiner Wiederkunft. Uns nicht in den Katastrophen zu ärgern und über die schrecklichen Ereignisse zu reden, sondern sein Reich zu predigen, das kommende Gottesreich. Und während die Gerichtszeit über diese Welt hinweggeht und das Böse sich immer mehr verfestigt, das hat Jesus vorausgesagt, läuft gleichzeitig die Entwicklung, wie wir am Vaterunser beten, dein Reich komme. Und das ist doch erstaunlich. Für die, die blicken können, die sehen dieses wachsende Reich Gottes, die Welt wird sich nicht ins Reich Gottes hinein auflösen, sondern mitten im Gericht, das über diese Welt ergeht, und mitten im antichristlichen Hass baut Jesus seine Gemeinde auch in Lateinamerika. Und du hast ja durch deine Radioarbeit auch einen großen Einblick.
Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen dümmer gestellt, als ich bin, aber einer muss ja die Fragen stellen, ja. Denn du bist in der Regel sehr zurückhaltend, fast etwas bescheiden, trotz deines Temperaments. Dabei hast du uns so viel zu vermitteln. Und das war jetzt ja auch mutmachend und erfrischend zu sehen, Gemeinde Jesu wächst in aller Welt. Aber wir machen uns nichts vor, es gibt ja auch eine Menge Problemfälle. Wollen wir doch zum Schluss nochmal über diese Probleme noch sprechen?
Auch darf ich nochmal da unterbrechen? Aber ja, gerade bei den Problemen ist einfach toll, wie die Christen mit dem Evangelium an die Slums hineingehen. Und wo das Evangelium Menschen verändert, da ändert sich die Familie. Und das ist der größte soziale Beitrag. Ich kann mit materiellen Hilfen natürlich erst was erreichen, wenn wirklich die Ich-Sucht besiegt ist. Und wenn die Habgier von einem Menschen genommen ist, wenn er Liebe üben kann. Und wenn er das Geld nicht bloß verdrängt. Und darum ist es so herrlich, dass da auch gerade die soziale Hilfe auf dem guten Boden fällt.
Ja, das war wichtig, dieser Einschub. Aber jetzt, wir machen uns nichts vor, es gibt eben auch eine ganze Reihe von Problemen. Was sind denn die größten Probleme Felder. Vielleicht ist Problem nicht der richtige Ausdruck, aber doch.
Doch, die Hoffnungslosigkeit, die ist natürlich weltweit so da. Vielleicht sehen wir es in unserem reichen Westen nicht. Diese Welt ohne Jesus hat keine Hoffnung mehr und kein Ziel mehr. Wo soll sie sich hinentwickeln, auch unsere Wirtschaftsentwicklung? Und in Afrika, wo gar keine Zukunft mehr da ist. Und da ist so wunderbar, dass diese Christen wieder sehen, es hat einen Sinn, ich darf arbeiten und ich komme wieder auf einen Punkt, wo ich meine Familie ernähren kann und wo die Leute zu essen haben und da dürfen wir ihnen helfen zum Auskommen, ihr Land besser zu bestellen, es ist ein fruchtbares Land und das ist mal gut. Dann ist so wichtig, dass diese Gemeinden auch Ausbildungschancen für ihre Kinder haben, da müssen wir mithelfen. Dann die Jugend zu erziehen, Jugendarbeit zu beginnen, die Gemeinden zu stärken. Wir sehen die ganze Not, die mich besonders belastet, dass wir auch durch unsere Kirchen in der ganzen Welt die liberale Theologie mit der Bibelkritik exportiert haben. Das ist eine ganz große Not. Das interessiert fast niemand in der dritten Welt. Die wollen bibeltreue Christen sein. Da müssen wir die Seminare ausbauen. Und da müssen wir dran denken in der Fürbitte, dass diesem Geist gewehrt wird, der die Bibel zersetzt. Und diese Christen, die können nur leben mit dem Evangelium in der Hand, sonst sind sie verloren.
Und wie ist das denn mit den Gebieten in der Welt, wo einer mit dem Leben bezahlen muss, weil er glaubt? Die Zahl der Märtyrer scheint ja im Moment in einer erschreckenden Weise zu wachsen. Auch darüber nichts in unserer Presse.
Ich traf einen Mann vor einigen Monaten, der aus Nordkorea geflohen war. Und der mir vorgestellt wurde, wo sie sagten, er geht zurück. Er hat zum Glauben gefunden und möchte jetzt als Evangelist in Nordkorea arbeiten. Ich habe gesagt, wissen Sie, was das bedeutet? In Nordkorea darf keine Gemeinde existieren. Er sagt, ich weiß es. Was ich hier gefunden habe in den wenigen Monaten in China, in chinesischen Hausgemeinden, muss ich meinen Freunden sagen. Und für diese Leute muss man beten. Und das ist in all den Ländern des radikalen Islam so. Ich sagte schon, Laos sind alle Kirchen geschlossen. In Indonesien sind etwa 2000 Kirchen angezündet und abgefackelt worden. In Nigeria toben die Kämpfe. Wir wissen ja gar nicht, was im Moment abläuft im Iran oder in Libyen. Wir können das nur ahnen. Aber wir müssen immer wissen, Christus ist größer. Und gerade in Nordafrika, etwa in Algerien, sind ja ganz viele Moslems auch Christen geworden in den letzten Jahren. Viele Tausende. Und wir haben auch Verbindungen zu vielen dieser Konvertiten, auch in Marokko. Und wir müssen sehr beten, denn in diesen Ländern ist es gar nicht möglich, seinen Glauben zu wechseln. Und wir müssen für diese angefochtenen und bekämpften Christengemeinden beten. Sehr interessant, Irak ist das Land mit der größten Freiheit für die Christen von den arabischen Staaten, weil es kein Moslemland ist, sondern ein sozialistisches Land mit Saddam Hussein. Und zum Beispiel so ein Land wie Saudi-Arabien hat die strengste Religionsverfolgung. Und wann beten wir schon für die Christen in Saudi-Arabien? Überall hat Gott seine Leute, wir wissen nichts von ihnen. Aber es ist was Herrliches, auch unseren Kindern da schon beibringen, für die verfolgte Gemeinde zu beten. Ich denke, auch in den Versammlungen sollte keine Versammlung sein, ohne dass wir für die verfolgte und leidende Gemeinde beten.
Ja, das sollten wir gleich noch tun zum Schluss der Sendung. Vorher noch die Frage, was kann ein Hörer dieser Sendung für eine der Organisationen tun? Für Hilfe für Brüder, für christliche Fachkräfte international oder für Coworkers international?
Wir sind dankbar, wenn Sie auch unsere Nachrichten verfolgen. Wir schicken sie Ihnen gern kostenlos und unverbindlich zu, dass Sie einfach für diese Christen beten, dass Sie die Arbeit begleiten. Sie können auch Gaben dort geben, wenn Sie wollen. Wir sind sehr dankbar und Sie werden umgehend dort eingesetzt und kommen diesen Christen zugute und auch zum Unterhalt dieser Mitarbeiter, die in diesen Ländern tätig sind. Die Adresse ist in 70182 Stuttgart, Schickstraße 2, das ist Hilfe für Brüder, Schickstraße 2 oder christliche Fachkräfte international, Wächterstraße 3.
Ja, und eben war das Stichwort Gebet für diese Menschen. Vielleicht dürfen wir dich bitten, das jetzt auch hier zu tun. Unsere Hörer falten vielleicht auch ihre Hände, hören einen Augenblick mit dem auf, was sie vielleicht gerade getan haben, wenn sie nicht ohnehin konzentriert zuhörten. Lasst uns fürbittend an diese Menschen denken, die alles dran geben, um ihren Herrn Jesus Christus zu bezeugen. Wirst du uns bitte leiten im Gebet?
Jesus Christus, du auferstandener Herr, du bist auch in diesen bewegten und unruhigen Tagen der Herr, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und wenn das Böse so wütet und so Schreckliches geschieht, baust du deine Gemeinde, da, wo dein Evangelium verkündigt wird. Wir wollen dich jetzt bitten, dass auch dort, wo deinem Namen gewehrt wird und wo du gehasst wirst und wo die freie Verkündigung des Evangeliums nicht möglich ist, du deine Christen stärkst, dass sie dennoch dich bezeugen, mit Freimut und fröhlich. Und du gibst den Schutz. Und du kannst auch denen, die leiden, erstatten, auch das Schwere, das sie tragen müssen. Du hast selbst so viel in dieser Welt an Leiden durchgemacht, dass du mitfühlen kannst mit denen, die geschlagen sind. Und wir möchten dich ganz besonders bitten, dass auch bei uns in Europa und in unserem finsteren Deutschland doch wieder Erweckung ausbricht. Neues Leben, dass du deine Gemeinde baust und fang bei uns an. Erneuere uns, dass wir dir ganz dienen können. Amen.
Amen.
Das, liebe Hörer und Hörerinnen, war vom Evangeliumsrundfunk ein Gespräch mit Pfarrer Winrich Schäffbuhr aus Stuttgart. Gottes Reich wächst in aller Welt. Hier noch einmal die Anschriften. Hilfe für Brüder. Schickstraße 2 in 70 182 Stuttgart. Und christliche Fachkräfte international, Wächterstraße 3, ebenfalls in 70 182 Stuttgart. Gern weise ich noch auf ein Buch hin von Winrich Schäffbuch, Jenseits der endlosen Meere, ein ausgezeichnetes Buch zu dem Thema Abenteuer-Weltmission. Ein Rückblick, eine Ermutigung, ein Buch erschienen im Hensler Verlag, Sie sollten es sich anschaffen, Jenseits der endlosen Meere. Und nun möchten sich Pfarrer Schäffbuch und auch ich von Ihnen verabschieden. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen. Auf Wiederhören.